Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor David Hesse.
Richtig, richtig schön, heute zusammen mit euch Gottesdienst zu feiern. Mein Name ist David Hesse, ich bin Teil des Lead-Teams hier in der Ecclesia und ich habe das unglaubliche Vorrecht, jetzt die Predigt halten zu dürfen. Und ihr Lieben, wir freuen uns so richtig, dass die Familie Braun und die Familie Kruse wieder aus dem Urlaub wieder da sind. Lasst sie nochmal einen Applaus geben und sie auch wieder herzlich willkommen heißen. Hey, schön, dass ihr zurück seid, ihr Lieben. Wohlbehalten und gebräunt, gut seht ihr aus. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Kruses haben heute Hochzeitstag. Sie sind heute 12 Jahre verheiratet. Richtig, richtig herrlich. Ich war am Tag der Hochzeit, war ich dabei. Ich habe gesehen, wie Krill und Karen getraut wurden. Es war herrlich und es ist so schön zu sehen, dass ihr heute verliebter than ever seid. So, ne? Ihr strahlt euch an und es ist herrlich und wir wünschen euch Gottes Segen für die nächsten 124 Jahre. Also, von daher, hey, wir freuen uns heute, Gottesdienst zu feiern, einfach so in seiner Gegenwart zu sein und auch Spaß zu haben und eine gute Zeit zu haben. Auf deinem Platz hast du auch deinen Gottesdienstzettel gefunden, der dir heute so ein bisschen helfen wird, die Predigt mitzuverfolgen. Wir sind ja gerade in unserer Sommer in der Ecclesia-Reihe und ich will dich total ermutigen, gerade so jetzt in dieser Sommerzeit, ey, das Wetter, es ist den einen Tag heiß, dann wieder kalt, es drückt, dann weiß man wieder nicht, was man anziehen soll, um das Haus oder die Wohnung zu verlassen. Ich würde dich so ermutigen, gerade jetzt in dieser Zeit, hey, streck dich neu nach Jesus aus. Gib dich nicht zufrieden so mit diesem Sommerloch, sondern streck dich nach mehr von dem aus, was er in deinem Leben geplant hat. Und ich bin mir sicher, du wirst erleben, dass Gott in deinem Leben Dinge verändert, weil da, wo du dich nach ihm sehnst, da wird er antworten. So, und ich finde es so stark, dass die Bibel uns so ermutigt, uns nach einem Leben auszustrecken, was eigentlich völlig unmöglich zu leben ist ohne Gott, weil es total den Maßstäben dieser Welt widerspricht. Wir erleben das immer wieder. Die Bibel redet zu uns und wir merken, das ist gar nicht so, wie die Welt lebt. Das ist gar nicht so, was die Kultur, was gerade in ist und was sie uns vorschreibt. Und Jesus, du sagst manchmal Dinge, das ist so entgegengesetzt zu all dem, was wir sehen und erleben. Und das Gute ist aber, dass es bei Jesus nicht nur um ein verbessertes Leben geht. Er will uns nicht nur besser machen, er will uns neu machen. Und zur Zeit von Jesus, als er noch hier auf der Erde war, da hat er gedient, er hat Menschen geheilt, er hat das Wort Gottes weitergegeben an die Menschen und er hat davon erzählt, dass Gott ein Gott ist, der die Menschen liebt. Und Leute haben angefangen, ihm nachzufolgen. Sie haben angefangen, sich in seiner Gegenwart aufhalten zu wollen. Sie wollten ihn erleben und wollten hören, was er zu sagen hat. Weil so jemand wie er, so jemand gab es vorher noch nicht. Und dann gab es so diesen Moment in dem Leben von Jesus, wo ihm Massen von Menschen nachgefolgt sind. Und er dann auf einen großen Berg gestiegen ist. Und die Leute um ihn herum haben sich hingesetzt. Und dort auf dem Berg hat er dann eine seiner berühmtesten Predigten gehalten, die Bergpredigt. Und er fängt diese Predigt an und erzählt den Leuten, wisst ihr, ich sage euch jetzt, wo wahres Glück zu finden ist. Und Glück, was unabhängig ist von Umständen, nicht ein äußeres, beschenktes Glück, nicht einfach nur Materialismus, sondern eine tiefe innere Zufriedenheit. Und dann hat er angefangen aufzuzählen, wo das zu finden ist. Und es sind Orte, beziehungsweise es sind Menschen, die er als glücklich beschreibt, an die wir nicht denken würden. Es ist alles das, was Jesus aufzählt, steht unserer Kultur entgegen und unserem Denken. Es sind nicht die Leute, an die ich denke, die er meint, die glücklich sind, die zufrieden im Leben sind, die alles haben, was sie brauchen. Sondern es sind Menschen, die Jesus beschreibt, die ganz anders sind, als wir uns vorstellen. Und er gibt hier so eine Auflistung von Wahrheiten und Werten, nach denen wir uns als Christen ausstrecken sollen. Wenn wir mit Jesus leben, dann sollen wir uns ausstrecken, so zu sein. Und ihr Lieben, das ist so kraftvoll, das schaffen wir nicht ohne Gottes Hilfe. Aber die Sache ist, ich glaube immer, dass das, was Gott uns sagt und was er uns hinlegt, was er möchte, dass wir ergreifend annehmen, dass es immer funktionieren wird. Weil es Gottes Plan ist und er uns gemacht hat. Aber es ist trotzdem richtig herausfordernd. Und heute, ich weiß nicht, ob du den Titel der Predigt schon gesehen hast, ich habe sie Recht auf Vergeltung genannt. Weil es soll heute darum gehen, dass die Kultur und die Menschen um uns herum uns einreden wollen, wir müssen selber für uns kämpfen, selber für uns gerade stehen, Wir müssen selber dafür sorgen, dass wir zu unserem Recht kommen. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt in Matthäus 5, Vers 7, glücklich zu preisen sind, also die, die wahres Glück gefunden haben, sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und jetzt ist ja erstmal ein netter Satz, aber genau wie das letzte Mal auch, ist es so, barmherzig und Erbarmen haben in meinem Alltag überhaupt keinen Platz. Das kommt in meinem Wortschatz quasi überhaupt nicht vor. Ich kenne Erbarmen nur aus Filmen, wo der Held und der Böse gegeneinander kämpfen, dann kommt zum Showdown und der Böse hängt an der Klippe und mit einer Hand hält er sich noch fest und nachdem er all die schlimmen Dinge im Film gemacht hat, sagt er zum Held, bitte, hab Erbarmen. Und der Held, nein, bam, und tritt drauf. Aber ansonsten hat das Wort für mich keine Relevanz. Ich benutze es nicht in meinem Alltag, barmherzig kenne ich auch nicht. Und deswegen ist es gut, dass wir einmal vorher die Begrifflichkeit klären, weil das, was Jesus uns sagt, ist nicht nur erstrebenswert, sondern maßgeblich für unser Leben. Barmherzigkeit nämlich bedeutet, Barmherzigkeit und Erbarmen ist eine mitfühlende oder eine freundliche Nachsicht gegenüber einem Täter, einem Feind oder einer anderen Person. Und das hat unglaubliche Relevanz in meinem Leben. Das brauche ich. So, das habe ich irgendwie nicht. Und dann sagt es weiter, es bedeutet, jemandem aus einer eigenen Position der Stärke heraus nicht das zu geben, was die Person gerade verdient hätte, sondern es bedeutet, milde zu zeigen, nachsichtig sein, im Grunde genommen jemanden freigeben. So, und nicht das zu bekommen, was man verdient hätte. Erbarmen ist, jemanden nicht das zu geben, was er eigentlich verdient hätte wegen seiner Taten. Gnade wiederum ist genau das Gegenteil. Gnade bedeutet, jemandem etwas geben, was er nicht verdient hat. Und wir sind aus Gnade erlöst. Aus Gnade hat uns Jesus frei gemacht. Gott liebt uns so sehr, dass er uns die Errettung schenkt. So, wir haben es nicht verdient, dass Gott uns liebt, sondern er hat uns einfach geliebt und hat uns Gnade gezeigt und ist in unser Leben gekommen und hat uns gerettet. Aber hier, in diesem Vers, Glück zu preisen die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, ist ein unglaublich wichtiges Prinzip für uns, was unser ganzes Leben verändern kann. Weil wenn wir jemals in einer unbarmherzigen Welt gelebt haben, dann jetzt gerade. Jetzt gerade die Kultur und die Welt, sie wird dich bloßstellen, sie wird dich verurteilen, sie wird dich canceln, sie wird dich fertig machen wollen und sie wird sogar Freude daran haben. Sie wird Anstoß an dem nehmen, was du sagst und tust. Und sie werden sogar stolz darauf sein, dass sie es tun. Man freut sich fast darüber, wenn man etwas gefunden hat, worüber man sich aufregen kann beim anderen oder woran man Anstoß nehmen kann. Menschen warten nur darauf, dass andere einen Fehler machen und stürzen sich darauf und zerreißen dich. So, das ist so interessant in uns. So, das ist deine erste Lücke. Wir sind unglaublich gut darin, die Fehler der anderen zu verurteilen. So, wir stürzen auf andere, wir richten, wir sagen, boah, das, was du gemacht hast, das ist nicht nur falsch, sondern es ist auch noch richtig kacke. Und ich erkläre dir jetzt, warum. So, man ist nicht nur daran interessiert, auf den Fehler hinzuweisen, sondern sicherzustellen, dass diese Person niemals wieder so einen Fehler machen wird. So, jetzt, dein Leben ist vorbei. Also man ist total gut darin, die Sünden der anderen zu verurteilen, aber wir sind total gut darin, unsere eigenen Sünden zu verteidigen, unsere eigenen Fehler schön zu reden und zu sagen, ja, hey, weißt du was, du hast mich einfach nicht richtig verstanden. Wie oft haben wir schon gehört, wenn jemand sagt, du hast meine Aussage völlig aus dem Kontext gerissen. Du musst den Kontext verstehen, du hast mich einfach nicht richtig zitiert oder du weißt nicht, was darum herum passiert ist. Wenn Menschen jemand anderen verletzt haben, so, dann ist das schlimm. Dann ist das schlimm, wenn wir das mitbekommen, aber wenn Menschen uns mit dem verletzen, was sie tun, so dann ist es nochmal eine andere Sache. Und wir sind darauf getrimmt, dass wir uns selber zu unserem Recht verhelfen wollen und den anderen spüren lassen wollen, wenn er falsch liegt, wenn er uns verletzt hat und dass er es jetzt wieder gut machen muss. Und das richtet aber in uns genau oder sogar mehr Schaden bei uns selber an, als beim anderen, wenn wir es so ausleben. Und jetzt sagt Jesus uns, hey, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen. Glücklich zu preisen sind die, die Nachsicht haben, die Milde zeigen, die dem anderen nicht das geben, was sie verdienen, weil diese Personen dann genau das Gleiche erleben werden. Sie werden genau dasselbe erleben. Sie werden Erbarmen finden. Und vielleicht denkst du jetzt darüber nach, so, ja, das klingt irgendwie vielleicht schlüssig, das, was Jesus sagt, aber wie komme ich denn dahin? Was muss ich denn tun, um das in meinem Leben zu haben? Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Ich will euch zwei Punkte geben, die uns sagen, wie wir dahin kommen. Und dann möchte ich über Personen reden, denen wir barmherzig gegenüber sein sollen. Und ich glaube wirklich daran, dass Gott uns heute auffordert, einem neuen Standard nachzueifern, und zwar den er uns selbst gibt. So, weil als erstes will ich dir sagen, so erinnere dich daran, wie viel Erbarmen Gott dir gegenüber gezeigt hat. Erinnere dich daran, wie viel Erbarmen Gott dir gegenüber gezeigt hat. So, und das musst du nicht nur einmal tun, sondern das ist eine tägliche Herausforderung. Und wenn ich meine täglich, dann meine ich wirklich täglich. So, und Jesus hat uns ein Gebet gegeben, was wir beten sollen. Die Jünger, seine Freunde kamen zu ihm und haben gesagt, Jesus, hey, bitte lehre uns beten. Wie sollen wir eigentlich mit Gott reden? Und dann gibt Jesus ihnen das Vaterunser. Und darin finden wir ganz, ganz viel so, was wir praktisch auf unseren Alltag anwenden können und was diesen Punkt auch so gut bedient. Jesus sagt nämlich, wenn du das Vaterunser kennst, so er sagt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. So, ne, und führ uns nicht versuchen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und er sagt, erinnere dich daran, wie viel Schuld Gott dir vergeben hat. Erinnere dich daran, was in deinem Leben los war. So, die Schuld, von der Jesus hier spricht, das ist keine Schuld, die man zurückzahlen kann. Das ist keine Schuld, die du einfach irgendwie begleichen kannst. So wie wenn du eine monatliche Ratenzahlung hättest und irgendwann wirst du in der Lage sein, das zurückzuzahlen. Sondern was Jesus hier meint, die Schuld, die Gott uns vergeben hat, ist eine unbezahlbare Schuld. Es ist so wie, dass wir bankrott oder pleite gegangen sind, dass wir völlig zahlungsunfähig sind und nicht mehr in der Lage sind, das zu bedienen. Und das hat Gott uns vergeben. Und jetzt sagt Jesus, so, und weil Gott euch das vergeben hat, weil er euch das geschenkt hat, so, dann erinnere dich daran, dass Gott das in deinem Leben getan hat. Erinnere dich daran, dass Gott dir eine Schuld vergeben hat, die du nicht begleichen kannst. Und je mehr wir das erkennen und das verstehen, desto mehr wird das uns freisetzen, diese Bereitschaft, auch anderen vergeben zu wollen und zu können. Und das Zweite ist, wenn wir denken, dass wir uns Gottes Vergebung erarbeiten können, hey, dann werden wir auch von anderen verlangen, dass sie sich unsere Vergebung erarbeiten. Weil es fällt uns richtig schwer zu vergeben. So, und ein Grund dafür, dass wir so schnell vergessen, wie gut zu uns war, ist, dass er was getan, was wir nicht verdient haben. So, er hat unsere Schuld vergeben, er hat alles ausgelöscht und er hat uns das einfach geschenkt. Aber wenn wir jetzt denken, okay, dieses Geschenk, aber ich muss doch dafür arbeiten. Wenn du diese Einstellung hast, dann wirst du auch von anderen verlangen, dass sie sich deine Vergebung erarbeiten müssen. Und Epheser sagt nämlich hier an der Stelle, Gottes Erbarmen ist so unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nicht als Gnade, dass ihr gerettet seid. Das heißt, ich war auf dem Weg, geistlich zugrunde zu gehen. Und ich hätte in alle Ewigkeit selber für meine Schuld bezahlt, aber Jesus hat mich frei gemacht. Er ist gekommen und er hat mich gerettet und er hat meine Schuld beglichen. Ich muss nichts mehr selber zurückzahlen. Und je mehr wir das erkennen, je mehr wir erkennen, dass es ein Geschenk ist, desto mehr können wir es auch weitergeben. Weil der zweite Punkt ist, dem, der vergeben wurde, vergibt. Dem vergeben wurde, der vergibt. Weißt du, du kannst nicht geben, was du selbst nicht hast. Und wenn du nicht glaubst, dass dir vergeben wurde, dann wirst du andere Leute verurteilen. So, und Jesus sagt, dann wirst du aber nicht wirklich glücklich werden. Das wird dich nicht zufriedenstellen, sondern wahres Glück wirst du dann finden, wenn du bereit bist, nach meinen Maßstäben zu leben und anderen zu vergeben. Wenn du barmherzig bist, wenn du Erbarmen zeigst. Und ich weiß nicht, ob du es merkst, wie herausfordernd das ist. Aber ich war in der Vorbereitung so stark herausgefordert in diesen Punkten, weil ich so dachte, okay, die Bibel ist jetzt ganz, ganz klar über diese Thematik. Es wird nämlich richtig ernst. Die Bibel sagt, dass wir eines Tages Gott gegenüberstehen werden. Und dass wir dort quasi wie so eine Art Prüfung bekommen. Und eine Prüfung nicht im Sinne von, dass wir einen langen Test machen müssen, sondern er wird unser Leben anschauen, er wird uns Fragen stellen. Und unsere Antwort darauf ist entscheidend, wo wir dann die Ewigkeit verbringen werden. Und das Gute ist, meine Aufgabe heute ist es, dich darauf vorzubereiten. Meine Aufgabe heute ist es, dich darauf vorzubereiten, dass Gott dich fragen wird. Dass er dich fragen wird, wie du dein Leben gelebt hast. Und ich kenne das selber aus der Schulzeit, wenn man eine Klassenarbeit gegangen ist und du dachtest, du wärst vorbereitet gewesen, aber dann bekommst du die Arbeit und du merkst, boah, das sollten wir lernen, das wird jetzt abgefragt, das habe ich mir überhaupt nicht angeguckt. Hey, so soll es uns nicht gehen. Sondern ich werde dich jetzt darauf vorbereiten, diese Fragen, diese Thematik wird jetzt kommen, über die ich jetzt sprechen werde. Die Thematik der Vergebung und des Barmherzigseins. Also sei, pass gut auf und sei vorbereitet. Weil mir ist so richtig neu bewusst geworden, in diesem Gebet, in dem Vaterunser, was Jesus uns gibt, dass er danach auf eine ganz besondere Sache hinweist. Wie gesagt, Jesus gibt dieses Gebet. Er sagt in der Mitte, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die uns schuldig geworden sind. Und dann betet er weiter. Er sagt, und führe uns nicht Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er gibt dieses Gebet. Und dann direkt im nächsten Vers, in Matthäus 6, sagt er, direkt im Anschluss, er gibt den Jüngern quasi hier eine Vorlage, wie sie mit Gott reden sollen. Und jetzt sagt er, wisst ihr was? Auf einen dieser Punkte will ich nochmal eingehen. Zu einem dieser Punkte möchte ich nochmal was sagen. Und er sagt dann in Matthäus 6, Vers 14, wenn ihr den Menschen vergebt, ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Das heißt, er bezieht sich nochmal auf diesen Punkt der Vergebung. Und jetzt sagt er nochmal richtig deutlich, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch nicht vergeben. Und diesen Punkt hat Jesus immer wieder betont in seinem Leben und in seinen Lehren. Jesus hat Geschichten erzählt von Leuten, die unbarmherzig waren und die nicht bereit waren, Dinge weiterzugeben. So, und wir finden im Neuen Testament, finden wir nicht oft Gottes Zorn. Wir lesen nicht oft darüber, dass Gott sich über Dinge ärgert, dass er zornig ist. Wir lernen Gott als den Gott der Liebe kennen, als den Gott kennen, der geduldig mit uns ist, der gnädig mit uns ist. Aber an ein paar Punkten, da redet die Bibel auch dann darüber, dass Gott zornig ist. Und zwar immer dann, wenn Menschen nicht bereit sind, weiterzugeben, was er ihnen geschenkt hat. Und das ist richtig, richtig herausfordernd. Jesus erzählt dazu eine Geschichte in Matthäus 18, ab Vers 25. Wir werden jetzt nicht die ganze Geschichte durchlesen, aber ich will dir einmal ganz kurz so den Kontext darüber geben. Und zwar kannst du es gerne zu Hause nachlesen. Und zwar kommt Petrus zu Jesus und sagt ihm, Jesus, ich höre, was du über Vergebung sagst. Ich höre, wie wir leben sollen, aber ich muss dir ehrlich sagen, es ist richtig schwierig. Es ist richtig schwierig, anderen zu vergeben, die mich verletzt haben. Und Jesus, was ist, wenn mich Menschen wieder verletzen? Und was dann, wenn sie es wieder tun? Und wenn sie es nochmal tun? Jesus, wie oft muss ich den Leuten vergeben? Etwa 7-mal? Und Petrus sagt dir, er packt dir eine unglaublich große Zahl aus. Und Jesus sagt ihm dann, nein, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Das heißt, es geht nicht um die 490-mal, das 491. Mal ist dann frei, sondern Jesus sagt, ihr müsst wieder und wieder vergeben. Und dann erzählt er eine Geschichte über einen König, der jemandem eine unbezahlbare Schuld erlässt. Und zwar, wenn man das heute umrechnen würde, ein König überlässt jemandem eine Schuld im Wert von heute 14 Milliarden Euro. Das ist eine Zahl, zu der habe ich überhaupt gar keinen Bezug. So, ich sehe zwar die Nullen und die 14 vorn dran, aber ich gehe mit solchen Zahlen in der Regel nicht um. Wenn du mit solchen Zahlen umgehst und das gar kein Problem für dich ist, komm gerne nach dem Gottesdienst nach vorne und reden mit Krille. Wir haben bestimmt eine richtig gute Möglichkeit, so wie wir zusammenkommen können. Abgesehen davon, so 14 Milliarden, das hat keine Relevanz für mich. Aber ich habe mich dann mal gefragt, okay, wenn man versuchen würde, das zurückzuzahlen und man würde sagen, okay, man ist in der total komfortablen Situation, total unrealistischen Situation, dass man 5.000 Euro im Monat, quasi man hätte das als zinsloses Darlehen und würde mit 5.000 Euro im Monat anfangen, diese Schuld zurückzuzahlen. 5.000 Euro im Monat, die du einfach wegpackst. So, wisst ihr, wie lange man abzahlen würde? 233.000 Jahre. Sag mal Amen oder oh Mann. Ne, das ist unfassbar viel Geld. 233.000 Jahre, also unmöglich zurückzuzahlen. Und der König erlässt diesem Mann diese Schuld. Er sagt, hey, ich sehe, du kannst es nicht zurückzahlen. Ich vergebe dir die Schuld. Du musst sie nicht mehr zurückzahlen. Und direkt im Anschluss geht derselbe Mann, dem gerade diese große Summe erlassen wurde, geht zu jemandem, der ihm 10.000 Euro schuldet. Viel Geld, aber bezahlbar. Wirklich, richtig viel Geld. Und er packt ihn und er sagt ihm, zahl mir mein Geld zurück. Und der Mann sagt zu ihm, ich kann es nicht, bitte, hab Erbarm, ich will dir alles zurückzahlen, aber ich kann es nicht. Aber der Mann ist so ungeduldig und so unbarmherzig, dass er ihn ins Gefängnis werfen lässt, bis er auch alles bis auf den letzten Cent zurückgezahlt hat. Und wisst ihr, Jesus erzählt dann weiter, wisst ihr, was dann passiert? Der König, der ihm gerade diese Schuld erlassen hat, hört davon, er bekommt es mit und er wird so zornig darüber, dass er diesen Mann holen lässt, ihn packt und ihn auch ins Gefängnis werfen lässt und er muss die ganze Schuld völlig zurückzahlen, wieder bis zum Schluss. Das heißt, das, was er nicht bereit war weiterzugeben, die Folge davon war, dass seine Schuld auch nicht mehr vergeben wurde. Und jetzt schließt Jesus mit Matthäus 18,33. Der König sagt ihm, hättest du da mit jenem anderen nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und das ist eine krasse Frage. Und jetzt kommt Jakobus und hebt das nochmal auf ein ganz anderes Level. Jakobus 2, Vers 13 lesen wir, Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist. Er wird das Urteil über ihn sprechen. Wer aber barmherzig ist, der braucht sich nicht zu fürchten, weil bei ihm triumphiert Erbarmen über das Gericht. Wisst ihr, wir werden einmal vor Gott stehen. Und die Person, die barmherzig ist und war, die braucht sich nicht zu fürchten. Hey Gott, du hast mir so viel vergeben. Und ich habe versucht auch zu vergeben. Ich habe immer wieder Vergebung ausgesprochen, da wo Leute sich falsch gegenüber mir verhalten haben. Ich habe versucht, das weiterzugeben, was du mir geschenkt hast. Und das steht der Kultur komplett entgegen, in der wir gerade stehen. So ist es, wie gesagt, völlig normal, an allem Anstoß zu nehmen. Es ist völlig normal, dem anderen richtig Böses zu wollen und sich aufbringen zu lassen. Es ist normal, sich so nicht zu vergeben. Und das zerstört Gemeinschaften, das zerstört Beziehungen. Wisst ihr, und auch wenn wir vielleicht nicht immer alles richtig machen, ich würde uns heute dazu auffordern, lasst uns lieber, wenn wir werden später im Himmel ankommen bei Gott, lasst uns bis dahin hier auf der Erde lieber ein Leben gelebt haben, was von zu viel Erbarmen gekennzeichnet wurde. Selbst wenn wir später vor Gott stehen, ich glaube nicht, dass wir hören werden, boah, wisst ihr was? Ihr habt einfach zu viel geliebt. Ihr habt zu viel vergeben. Ihr habt zu wenig auf eurem eigenen Recht bestanden. Ihr habt zu wenig versucht, euch selbst durchzusetzen. Das wird Gott nicht zu uns sagen. Sondern lasst uns mehr lieben. Lasst uns vergeben. Lasst uns barmherzig sein. Lasst uns Erbarmen zeigen. Lasst uns Menschen annehmen, weil das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Lasst es das, was Jesus uns vorlebt und sagt, wenn ihr so lebt, dann werdet ihr selber Erbarmen finden, dann werdet ihr selber Barmherzigkeit erlangen. So, weil wir sind zur Barmherzigkeit berufen. Wir sind richtig zur Barmherzigkeit berufen. Wir sind berufen, ein Leben zu führen, was nicht der Norm entspricht. In einer Welt, die es liebt, so zu sein, zu canceln, bloßzustellen, zu verurteilen, sind wir berufen, aufzustehen und diejenigen zu sein, die lieben und die vergeben. In Micha steht, was Gott von uns erwartet, wie wir leben sollen. Wie möchte Gott, dass du leben sollst? Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig seid, miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Und jetzt schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, dass uns ein Dienst der Versöhnung übertragen wurde. Wisst ihr, die Welt versucht uns gegeneinander auszuspielen. Sie versucht uns in so Gruppen einzuteilen, immer wieder. In politische Gruppen, in Denominationen, katholisch, evangelisch, in konservativ, progressiv, in Männer, Frauen. Sie versucht uns Label aufzudrücken und uns gegeneinander aufzubringen, indem sie uns einteilt in geimpft und ungeimpft und all diese Sachen, diese Gruppe, jene Gruppe. Und die Welt will, dass wir gegeneinander kämpfen, aber Jesus will, dass wir barmherzig sind und uns gegenseitig lieben und vergeben. Und deswegen schreibt Paulus jetzt, haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Wir beurteilen andere nicht mehr nach weltlichen Maßstäben. Hey, lass, Lass nicht dein Nachrichtenportal, die Tagesschau, NTV, Spiegel, die Bildzeitung, lass nicht die Nachrichtenportale bestimmen, wie du deine Nachbarn siehst. Lass nicht deine Nachbarn oder deine Arbeitskollegen maßgeblich darin sein, wie du deine Mitmenschen siehst und beurteilst, weil so wollen wir nicht leben. Paulus fordert uns dazu auf, weil wir haben auch Christus früher so beurteilt, sagt er. Ich dachte auch über Jesus früher, ja, er hat eigentlich keine Relevanz für mein Leben. Und dann habe ich gemerkt, er ist das Zentrum und der Grundstein für mein komplettes Leben. So, wir waren früher, haben wir auf die eine Art und Weise gelebt, aber jetzt tun wir das nicht mehr. Und jetzt sollen wir da nicht stehen bleiben, sondern uns wird dieser Dienst übertragen, der Dienst der Versöhnung, schreibt er. Und jetzt ist ja so die Frage, dass man sagen könnte, okay, David, heißt das, dass wir Leuten nicht mehr sagen sollen, dass sie falsch liegen? Nein, das nicht, das meint es nicht. Heißt es, dass wir Leuten jetzt alles durchgehen lassen müssen? Nein, das heißt es nicht. Das heißt auch nicht, dass wir uns jetzt auf einmal wie Dreck behandeln und uns rumschubsen lassen müssen. Das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet, zu vergeben und zu lieben und die Haltung von Jesus anzunehmen, weil er uns vergeben hat. Wir halten an der Wahrheit fest, wir weisen Leute auch auf Dinge hin. Aber wir zeigen nicht nur mit dem Finger auf sie und sagen, boah, guck dir an, was du gemacht hast. Guck dir an, was du für ein Versager bist. Sondern wir sagen, hey, ja, da ist Mist passiert, das war echt nicht schön, aber weißt du was, du kannst von deiner Schuld frei werden. Du kannst Vergebung bekommen, weil Jesus der ist, der dein Leben komplett neu machen kann. Du musst nicht länger und für immer damit leben. Wir sind aufgerufen zu lieben. C.S. Lewis, für die ihn mögen, seine Zitate lieben, ich fand das so stark. Er sagt, Christsein bedeutet, das Unverzeihliche zu vergeben, weil wir erkennen, dass Gott das Unverzeihliche in mir vergeben hat. Jesus möchte, dass wir barmherzig sind. Er möchte, dass wir Erbarmen weitergeben. Und jetzt möchte ich euch noch 4 kurze Punkte geben, wem gegenüber wir barmherzig sein sollen. Und zwar als erstes bin ich aufgefordert, Menschen gegenüber barmherzig zu sein, die Fehler gemacht haben. Gerade fromme und religiöse Menschen zeigen so schnell mit dem Finger auf andere und sagen, hey, du bist falsch. Hey, guck dir an, wie du lebst. So, guck dir an, was bei dir alles los ist, anstatt mal selber in den Spiegel zu gucken. Ne, wir sollen Christi Gesinnung haben. Jesus selber, dem sind alle möglichen Leute nachgefolgt. Und er hatte ein Herz und eine Einstellung, dass Leute es geliebt haben, mit ihm zusammen zu sein, die ganz anders waren als er selber. Wisst ihr, wen Jesus sich in sein Team geholt hat? Einen der schlimmsten und stadtbekanntesten, verachtetsten Sünder, den man sich nur vorstellen kann. Und zwar Matthäus, den Steuereintreiber, den Zöllner. So, ihn holt er sich in sein Team. Und dann lebt Matthäus jetzt mit ihm zusammen, folgt ihm nach. Und später schreibt Matthäus dann über Jesus, aus dieser ganzen Zeit, wo ich mit Jesus zusammengekommen bin, da habe ich an ihm gesehen, dass sich eine Verheißung aus dem Alten Testament offenbart hat. Das heißt, Gott schenkt ihm eine Offenbarung. Jemandem, der früher ein Leben gelebt hat, was alle verachtet haben, aber Jesus nimmt ihn an, holt ihn in sein Team und Gott offenbart ihm dann, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Gott offenbart ihm das und er schreibt dann über Jesus, hey, wir haben ihn angeschaut und das, was ich gesehen habe, das erfüllt die Prophezeiung von Jesaja. Das ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Das sagt er über Jesus. So, und stellt euch mal vor, dass Leute uns anschauen und dass sie das über uns sagen werden. Wir wollen nicht dafür bekannt sein, wo wir alles gegen sind, sondern wir wollen dafür bekannt sein, wofür wir sind. Wir wollen dafür bekannt sein, dass wir Menschen lieben, die sonst nicht geliebt werden, die Fehler gemacht haben. Und dann sagt er über ihn als nächstes, Jesus, der wird nicht streiten und nicht lärmen. Er lässt seine Stimme auch nicht durch die Straßen der Stadt hallen. So sollte auch die Kirche sein. So sollte die Kirche sein, die sagen, hey, du hast es vergeigt, ja, aber du kannst frei werden von deiner Schuld und deiner Sünde, weil es Hoffnung gibt für dein Leben. Und jetzt sagt diese Stelle, die Bibelstelle, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen. Und das Rohr, was hier gemeint ist, ein Schilfrohr. Ein Schilfrohr ist unglaublich weich, wenn du es kennst. Das lässt sich ganz leicht umknicken. Das muss so ein kleiner Windstoß kommen und es ist schon auf 7:30. So, ne? Und ein geknicktes Rohr sieht nicht schön aus. Und das, was die Welt tut, ist, okay, ist das nicht schön? Komm, wir schneiden es ab. Ein Docht, dessen Flamme noch so ein bisschen brennt und flackert, ach komm, das lohnt sich auch nicht mehr. Das hat keine Hoffnung mehr, wir pusten es aus. Aber Jesus ist genau nicht so. Jesus ist der, der sagt, das geknickte Rohr will ich wieder aufrichten. Den glimmenden Docht will ich wieder anfachen. Und ich will, dass ihr auch so seid. Ich will, dass meine Kirche, die Ekklesia, auch so ist. Dass sie das Geknickte aufrichten, dass sie das Glimmende und das zugrunde gehen, wieder anfachen, neues Feuer reinheizen und das wieder hell brennt. Weil genauso werden wir ihn auch erleben, dass das Erbarmen über das Gericht triumphieren wird. Wisst ihr, und Menschen werden uns kritisieren, wenn wir so sind. Wirklich, Menschen werden dich dafür kritisieren, sie werden uns als Kirche kritisieren. Ich hatte, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber eine Unterhaltung nach dem Gottesdienst mit einem, der war zum ersten Mal bei uns im Gottesdienst und bevor er so gekommen ist, hat er schon richtig, richtig lautstark seine Meinung erzählt. Er hat gesagt, ja, ich wollte mal gucken, ob ihr hier in der Ekklesia, ob ihr Leute auch so richtig auf die Sünde hinweist, weil das ist das, wozu wir berufen sind. Wir müssen Leuten so richtig sagen, wo sie falsch liegen. Wir müssen ihnen sagen, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist und dass sie in die Hölle gehen und dass Gott zornig ist und das furchtbar findet. Und ich dachte mir, hey, wow, cool, dass du hier bist. Das ist eine nette Unterhaltung. Ey, wisst ihr, was die Predigt an dem Sonntag war? Krill hat über die Ehebrecherin geredet, zu der Jesus sagt, hey, ich verurteile dich auch nicht. So wisst ihr, wir sind nicht zuerst dazu aufgerufen, zu verurteilen, sondern wir sind zuerst dazu aufgerufen, zu lieben, zu willkommen zu heißen, anzunehmen. Und Jesus, wenn er mit seiner Liebe in unser Herz kommt, dann wird er uns von innen nach außen verändern und sich um unser Verhalten kümmern. Jesus will keine Religion und keine Regeln für uns. Er will eine Beziehung zu Gott für uns. Dazu ist er gekommen. Weil er will immer zuerst unser Herz verändern und dann kümmert er sich um unser Verhalten. Er will, egal wie fromm du vielleicht sein magst, egal was du alles weißt und gelernt hast, hey, wenn du hier bist und dein Herz ist nicht verändert, dann will ich dich heute so auffordern, bitte Gott dein Herz neu zu berühren. Bitte Gott nicht dein Verhalten zu ändern, sondern bitte Gott dein Herz zu erfüllen mit Liebe zu ihm. Und dann wirst du sehen, dass sich Dinge in deinem Leben verändern werden. Wir sind aufgerufen, Menschen zu vergeben als zweites, die uns im Stich gelassen haben oder die uns verletzt haben, die uns hängen gelassen haben, die uns enttäuscht haben. Du kannst gerne alles da einsetzen, aber so im Stich gelassen haben, das passt vielleicht ganz gut, weil Jesus das uns auch vorgelebt hat. Das Heftigste, was von Jesus überliefert ist für mich, ist der Moment, als er am Kreuz hängt, der Sohn Gottes, er wurde bespuckt, er wurde gefoltert, er wurde unglaublich gequält, sie haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und dann hängt er am Kreuz und die ersten Worte, die er spricht, während er am Kreuz hängt, die allerersten Worte, als er da hängt, sind, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, das ist von einem Mann, das ist von Jesus, der verleugnet, verraten, beschuldigt, zurückgewiesen, misshandelt und gedemütigt wurde. So, und seine ersten Worte sind diese Worte, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. So, und er lebt uns sowas vor, inmitten so einer Situation. Er war perfekt und deswegen lieben wir ihn. Deswegen folgen wir ihm nach und deswegen brauchen wir mehr von ihm. Ich brauche mehr von ihm in seinem Leben. Wisst ihr, jetzt kommt die Bibel und fordert uns auf, hey, werd Jesus ähnlich. Jesus sagt, folg mir nach. Jesus sagt zu dir heute, folg mir nach. Und schau mal, was in Kolosser 3, Vers 12 und 13 steht. Hey, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Du bist von Gott erwählt, du gehörst zu ihm und du bist geliebt. Und deswegen kleidet euch nun. Macht nochmal einen Kreis und kleidet euch. Weil das ist was richtig Aktives. So, Kleidung anziehen bedeutet, du hast es gerade noch nicht an. Du musst zu deinem Kleiderschrank gehen und das anziehen. Du musst es wirklich richtig bewusst anziehen und sagen, okay, Jesus, ich habe das nicht. Ich will das, ich brauche das. Und dann geht die Bibelstelle weiter und sagt, es geht um Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld. Und jetzt hört es auch nicht auf, sondern es geht wieder weiter. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Selbst wenn jemand euch Unrecht getan hat. Und ich möchte, dass du ganz kurz mal an jemanden denkst, der dir Unrecht getan hat. Weil ich weiß, du hast so jemanden in deinem Leben. Ich habe so jemanden auch in meinem Leben. Da ist jemand, der mir Unrecht getan hat. Und Gott fordert mich heute auf, nicht mir selber zu meinem Recht zu verhelfen, sondern er fordert mich heute auf, zu vergeben. So wie euch der Herr vergeben hat, sagt Paulus, so sollt auch ihr vergeben. Und das ist was Aktives, das ist was, das habe ich von mir aus nicht. Aber in Gottes Kraft kann ich das bekommen und das leben. So wisst ihr, Verletzungen sind schlimm, aber Rache ist schlimmer. Und der schlimmste Teil ist Unversöhnlichkeit, weil es lässt sich bitter, es lässt sich einfach verbittert zurück. Und es gibt so diese Geschichte über Oma und Opa, die den 50. Hochzeitstag feiern, die ihre Kinder und ihre Enkelkinder eingeladen haben. 50 Jahre Ehe. Und die Kinder und die Enkelkinder fragen, Oma, Opa, wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das gelebt? Und Oma antwortet und sagt, hey, wisst ihr, bevor wir geheiratet haben, habe ich mir vorgenommen, dass ich mir eine Liste mache über meinen Mann mit seinen 10 schlimmsten Schwächen. Und immer dann, wenn er etwas falsch macht, was auf dieser Liste ist, dann habe ich mich entschieden, ihm zu vergeben. Und die Kinder gucken ihn an und sagen, okay, krass, was waren denn diese 10 Sachen? Und dann sagt sie, hey, wisst ihr ganz ehrlich, ich bin gar nicht richtig dazu gekommen, diese Liste zu machen. Sondern ich habe mir einfach immer dann gedacht, wenn er was falsch gemacht hat, ach, das ist eins der Sachen, die eigentlich auf die Liste gehören. Und deswegen vergebe ich ihm. Und ich wette, sie hat so ein richtig zufriedenes und glückliches Leben geführt, weil sie immer und immer wieder vergeben hat. Weil sie immer und immer wieder vergeben hat und gemerkt, sodass sie ihr Herz dadurch selber so frei hält. Wir sollen barmherzig denen gegenüber sein, als Drittes, die ohne Gott leben. Hey, wenn ihr schon ein bisschen länger hierher kommt, dann wisst ihr vielleicht, wir bauen hier keine Kirche für fromme und religiöse Menschen. So, wir bauen Kirche für Menschen, die eine heftige Vergangenheit ohne Gott haben und die sich hier so richtig willkommen fühlen. Weil wir wollen wie Jesus ausschauen. So, religiöse Menschen haben auf Jesus geschaut und gesagt, der ist nicht mit Gott zusammen. Der ist so weit weg von Gott, der lebt nicht mit Gott und der kann nicht mit ihm verbunden sein. Und sie haben über ihn gespottet. Aber wie gesagt, Jesus ist nicht gekommen, uns Religion zu geben, sondern er will uns Beziehungen schenken. Und deshalb hat er Zeit mit Leuten verbracht, deshalb hat er sich mit ihnen verbunden, deshalb hat er mit ihnen gegessen, deshalb hat er sie angenommen, so wie sie sind. Und wir lesen dann über Matthäus, dass Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast war, zu Hause. Und Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Mit schlechtem Ruf, das finde ich richtig gut. Leute mit schlechtem Ruf waren zu Hause bei ihm beim Essen. Und als die Pharisäer, die religiösen Leute, das sahen, haben sie zu seinen Jüngern gesagt, ey, wie kann euer Meister nur zusammen mit solchen Leuten essen? Und dann hörte Jesus das und erwiderte, hey, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und ich will uns das so sagen. Ecclesia Bielefeld, denkt heute darüber nach. Lasst uns gehen, heute darüber nachdenken, was das hier bedeutet. Ich will Barmherzigkeit, sagt Gott, und nicht Opfer. Er will nicht unser Äußeres. Er will unser Herz. Er will Barmherzigkeit. Er will unsere Liebe. Er will ein Leben für uns, was von Barmherzigkeit und Erbarmen geprägt ist. Dann versteht ihr, sagt Jesus, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. Und danach strecken wir uns aus, weil das die Liebe Gottes zur Welt ist. Und als Letztes, und das ist jetzt am schwierigsten, es gab mal eine große Umfrage. Leute wurden gefragt, wem ist am schwersten zu vergeben? Und man hat alle möglichen Leute angegeben gehabt, meinetwegen ist es am schwersten, dem Vater zu vergeben oder dem Ehepartner oder der Ehepartnerin oder der Mutter oder seinen Kindern oder dem Chef. Wem ist es am schwersten, wem vergibt man am schwersten? Bei wem ist es am herausforderndsten? Und 3/4 aller Befragten haben angegeben, es ist sich selbst gegenüber am schwersten. Das heißt, wir sollen barmherzig sein gegenüber uns selbst. Also wir lesen Psalm 34, 38. Da schreibt jemand, meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, sie ist zu schwer für mich zu tragen. Und dass es so kam, war meine eigene Torheit. Gekrümmt und von Leid zermürbt, schleppe ich mich in tiefer Trauer durch den Tag. Wisst ihr, die Person schreibt, hey, es war niemand anders. Niemand anders ist schuld, sondern ich bin schuld. Ich habe es verbockt, ich habe es vergeigt. Und ich habe Gott enttäuscht. Und ich will dir heute sagen, du hast Gott nicht enttäuscht. Sondern Gott wusste, er wusste vorher, dass du so handeln wirst. Und was Gott heute für dich hat, ist bedingungslose Liebe. Gott will dich, er liebt dich, er nimmt dich heute an. Er will dich gebrauchen und er will, dass du zu ihm kommst und alles zu ihm bringst, weil er immer noch an dich glaubt. Du musst barmherzig sein zu dir selber und dir auch selber vergeben. So, deswegen, Jesus hat schon immer Menschen gerettet, die es nicht verdient haben, um uns zu zeigen, hey, es liegt nicht an uns. Egal, ob wir es verdient haben oder nicht, Gott rettet uns, weil er uns liebt. Wisst ihr, da war Paulus, der fast die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat. Und er war ein Gotteslästerer, er hat die Kirche verfolgt, er hat Christen verfolgt, er war ein Mörder. Und ihn hat Jesus gerettet und ihn mit seiner Kraft erfüllt. Und jetzt schreibt Paulus über sich selber, hey, ausgerechnet mich, der ich Jesus früher verhöhnt habe und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt habe. So, ausgerechnet mich hat Jesus gerettet. Ich kann es nicht glauben. Weißt du, Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um zu verurteilen, zu verdammen, sondern ist in die Welt gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, um dich zu retten und um mich zu retten. Aber er fordert uns heute auf und er ruft uns dazu, ein Leben zu führen, was der Kultur und der Norm absolut widerspricht. Und deswegen will ich jetzt einmal für uns beten und uns bitten, dass wir alle die Augen schließen. Weil das ist nichts, was wir von uns aus selber tun können. Das ist was wir nur mit Gottes Kraft tun können. Und du kannst nicht geben, was du selber nicht hast. Du musst erst erleben, dass Gott dir vergibt, dass du auch Vergebung weitergeben kannst. Wie wir vorhin im Lied gesungen haben, du heilst tief in uns die zerbrochenen Herzen. Und wenn er das getan hat, wenn wir erlebt haben, dass er uns rettet und uns vergibt, dann können wir seine Vergebung weitergeben. Und deswegen will ich dir jetzt so die Gelegenheit geben, die Vergebung Gottes für dich anzunehmen. Ich will dir die Gelegenheit geben, die Liebe Gottes zu dir zuzulassen. Und ich will so gerne für dich beten und dich so einladen, ein Gebet mitzusprechen, indem du Gott bittest, in dein Leben zu kommen, die Schuld wegzunehmen, die zwischen dir und ihm steht. Und liebe Ekklesia, lass uns den Leuten das richtig leicht machen, die es vielleicht heute zum ersten Mal tun wollen. Und lass uns einmal laut mitbeten. Lass uns sagen, Jesus Christus, wir kommen heute zu dir und erkennen, dass wir verloren sind ohne dich. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung, deine Liebe und deine Annahme. Mach mein Herz neu und nimm alles von mir weg, was mich von Gott trennt. Ich will lernen, mit dir zu leben und dir nachzufolgen. Im Namen Jesus. Amen. Jesus, und in deinem Namen bete ich jetzt auch noch für alle die angerührt worden sind, so von der Predigt und den Gedanken. Ich bete darum, dass wir erleben, dass deine Kraft unser Herz berührt und dass wir Vergebung neu ergreifen und bereit sind, so nach deinen Maßstäben zu leben. Herr, das schaffen wir nicht allein, dafür brauchen wir dich. Heiliger Geist, komm und gib uns die Kraft zu vergeben. Gib uns die Kraft, nicht auf unserem eigenen Recht zu bestehen, sondern wirklich so Festungen einzureißen der Unversöhnlichkeit. Ich spreche im Namen Jesus gegen jede Festung von Unvergebenheit, Unfrieden, Streit, Unversöhnlichkeit und reiß sie ein im Namen Jesus. Ich spreche deine Herrlichkeit und deinen Frieden, deine Vergebung, deine Liebe heute aus über uns und danke dir für, dass wir das von dir in Anspruch nehmen dürfen. Herr, du bist unsere Kraft und du bist unsere Liebe, du bist unser Gott und du lebst in uns. Hilf uns, mit dir zu leben. Im Namen Jesus. Amen.
Und doch mal all denjenigen, die das heute zum ersten Mal entschieden haben für sich oder die das festgemacht haben, noch einmal heute einen Riesenapplaus geben.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ekklesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.